Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 105. Fil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.
Diese Sure weist auf das hin, was Abrahe, einem abessinischen Heerführer, der mit seinen Kriegern und Kriegselefanten die Kaaba zerstören wollte, geschah. Hören Sie? Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du nicht gesehen, wie Gott, dein Herr, mit dem Elefantenheer verfuhr? Machte er ihren Plan nicht zunichte? Er sandte Schwärme von Vögeln wider sie, die sie mit kleinen, spitzen Steinen bewarfen. Dann ließ er sie werden wie niedergemähtes Stroh.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 27. November 2021, gleich dem 6. Orsal 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe So wird gesagt. Anschließend hören Sie den Beitrag Die Erhaltung des Weltkulturerbes, Teil 5. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister: Eine gute, sogar schnelle Vereinbarung ist möglich. Russland: Die Iraner tun nichts unter Druck. Und das britische Unterhaus erklärt Hamas zur Terrororganisation. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister: Eine gute, sogar schnelle Vereinbarung ist möglich. 3 Tage vor dem Beginn der 7. Gesprächsrunde zur Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA-Atomabkommen hat der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian am Freitag mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über die aktuellen Entwicklungen in diesem Zusammenhang telefoniert. Wenn die anderen Seiten bereit seien, zu ihren vollen Verpflichtungen zurückzukehren und die illegalen US-Sanktionen gegen Iran aufzuheben, sei eine gute und sogar sofortige Einigung möglich, sagte der Außenminister der Islamischen Republik. Amir Abdollahian betonte, trotz des Bruchs des Atomabkommens durch die USA und die 3 europäischen Staaten, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, nimmt Iran im guten Glauben und ernsthaft an den Wiener Gesprächen teil und will eine gute und überprüfbare Einigung. Laut Amir Abdollahian sollte die Rückkehr zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan in der Praxis bedeuten, dass alle Bestimmungen und Inhalte eingehalten werden. Er fügte hinzu: Es muss eine starke und ausreichende Garantie geben, dass die Amerikaner, denen man nicht vertrauen kann, den JCPOA nicht wieder verlassen. Der iranische Außenminister erinnert an das widersprüchliche Verhalten der Amerikaner und die Widersprüchlichkeit ihrer Worte und Taten und sagte dazu weiter: Das Weiße Haus hat zwar seine Bereitschaft zur Rückkehr zum Nukleardeal angekündigt, aber in den letzten Wochen in 2 Etappen Sanktionen gegen iranischen Einzelpersonen und Unternehmen verhängt, sodass in der Praxis jeder den Willen und ernsthafte Schritte zur vollständigen Aufhebung der Sanktionen sehen muss. Der EU-Außenbeauftragte sagte unter Bezugnahme auf seine Kontakte zu allen Parteien als Koordinator der gemeinsamen JCPOA-Kommission: In den Wiener Gesprächen sollen insbesondere die noch offenen Fragen und die Aufhebung von Sanktionen intensiv und ausführlich diskutiert werden, und es besteht die Möglichkeit, dass alle zur ursprünglichen Form des Nuklearabkommens zurückkehren können, Ferner wies Borrell auf die Verpflichtungen der USA hin und erklärte, die einzige Möglichkeit, die Sanktionen aufzuheben, besteht darin, den JCPOA wiederzubeleben, durch die sowohl Iran zu seinem Recht kommt, als auch sich die internationale Gemeinschaft des friedlichen Charakters des iranischen Atomabkommens vergewissern kann. Der EU-Außenbeauftragte äußerte die Hoffnung, dass alle Parteien mit einem positiven und pragmatischen Ansatz in die Wiener Gespräche eintreten und einen starken Willen haben, offene Fragen und die Aufhebung von Sanktionen zu diskutieren. Russland. Die Iraner tun nichts unter Druck. Laut Russlands Gesandtem bei internationalen Organisationen mit Sitz in Wien ist die Drohung der USA, eine außerordentliche Sitzung des Gouverneursrats einzuberufen, wenn Iran nicht kooperiert, nicht konstruktiv. Es sei offensichtlich, dass unsere amerikanischen Kollegen die Geduld verloren haben, aber ich denke, wir müssen alle unsere Emotionen kontrollieren, sagte Michail Ulyanov am Freitag auf einer Pressekonferenz mit seinem chinesischen Amtskollegen in Wien. Ulyanov fügte hinzu, ich begrüße diese besondere Erklärung der amerikanischen Delegation bei der Internationalen Atomenergiebehörde nicht, denn sie sei nicht konstruktiv. Der US-Gesandte bei internationalen Organisationen mit Sitz in Wien warf Iran am vergangenen Donnerstag vor, nicht mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zusammenzuarbeiten und drohte, dass der IAEA-Gouverneursrat bei einer Fortsetzung des Verhaltens eine außerordentliche Sitzung einberufen würde, um diese Krise anzugehen. Das britische Unterhaus erklärt Hamas zur Terrororganisation. Nach der Regierung hat nun auch das britische Parlament zugestimmt, künftig alle Teile der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas zu einer Terrororganisation zu erklären. Mit Zustimmung des britischen Unterhauses ist die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung in Großbritannien offiziell zu einer terroristischen Organisation geworden und alle ihre Aktivitäten in diesem Land werden verboten. Großbritannien will künftig alle Teile der Hamas als terroristisch einstufen, gab die britische Innenministerin Priti Patel vergangene Woche auf Twitter bekannt. London wird nicht mehr unterscheiden zwischen dem militärischen und politischen Flügel der Hamas. Bislang galt nur der militärische Flügel als Terrororganisation. In einer am Freitag vergangener Woche abgegebenen Erklärung bedauerte Hamas diesen Schritt Londons und teilte mit, Großbritannien sei wie in der Vergangenheit immer noch auf dem falschen Weg. In der Erklärung der Hamas hieß es, anstatt sich für ihre historischen Fehler gegenüber dem palästinensischen Volk zu entschuldigen und sie zu korrigieren, sei es hinsichtlich der unheilvollen Balfour-Deklaration, sei es während der Zeit des Völkerbundmandats, in der Großbritannien die palästinensischen Gebiete der zionistischen Bewegung abgetreten hat, sei nun die britische Regierung den Aggressoren gegenüber den Opfern zu Hilfe gekommen. Nasrallah, Einstufung der Hisbollah als Terrororganisation durch Australien, beeinträchtigt nicht ihre Entschlossenheit für Widerstand. Laut dem Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah beeinträchtige Australiens Entscheidung, die Hisbollah als terroristische Organisation einzustufen, nicht die Entschlossenheit der Gruppe, Widerstand gegen Bedrohungen des israelischen Regimes zu leisten. In einer Fernsehansprache am Freitagabend sagte Sayed Hassan Nasrallah, der Schritt Australiens sei in regionalen Themen verwurzelt und richte sich gegen die bevorstehenden Parlamentswahlen im Libanon. Solange der Libanon unter der ständigen Bedrohung Israels steht, solange werden wir uns mitten im Kampf um die Unabhängigkeit, Souveränität und Freiheit befinden und wir werden diesen Kampf fortsetzen, betonte der Hisbollah-Generalsekretär. Um dem israelischen Regime und den USA Gefallen zu tun, hat die australische Regierung die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah in ihre sogenannte Terrorliste aufgenommen. Die australische Regierung gab am Mittwoch eine Erklärung heraus, in der sie die libanesische Hisbollah als Terrororganisation einstufte und ihre Aktivitäten auf australischem Boden untersagte. Putin. Republik Aserbaidschan und Armenien vereinbaren Lösung ihres Konflikts. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag nach Abschluss eines trilateralen Treffens mit dem Präsidenten von Aserbaidschan und dem Premierminister von Armenien bekannt gegeben, dass Ilham Aliyev und Nikol Paschinyan vereinbart hätten, ihre Differenzen beizulegen. Nach Ende des Dreiertreffens im russischen Badeort Sotschi sagte Putin, seine Gespräche mit Aliyev und Paschinyan seien nützlich und zeitgemäß gewesen und fügte hinzu, die Vereinbarung sieht vor, dass bis Ende des Jahres Mechanismen zur Grenzziehung zwischen Armenien und der Republik Aserbaidschan gefunden wird. Der russische Präsident wies dabei darauf hin, dass beide Seiten vereinbart hatten, die Blockade der Transportkorridore aufzuheben, und stellte klar, es gibt keine Hindernisse für die Grenzziehung zwischen Armenien und der Republik Aserbaidschan. Laut Erklärung vereinbarten Aliyev und Paschinyan, die gemeinsamen Anstrengungen zu verstärken, um die verbleibenden Probleme so schnell wie möglich zu lösen, sagte Putin. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist wolkenlos und größtenteils mit Dunst bedeckt bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5, Mashhad und Isfahan jeweils 8, Shiraz 12 und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Lage um die US-russischen Beziehungen und in der Ukraine droht zu eskalieren. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörstel, erläuterte im Gespräch mit uns Hintergründe und Aussichten dieser besorgniserregend gefährlichen Entwicklung. Sie hören den dritten und letzten Teil dieses Interviews.
Herr Hörstel, wie denkt die Öffentlichkeit im Westen? Ich habe immer wieder festgestellt, dass die Menschen in den westlichen Ländern einfach keine Konfrontation mit Russland wollen. Also die Politik, die wir gegenwärtig gegen Russland beobachten können, widerspricht dem, was die Öffentlichkeit im Westen will. Also wie kann sich der Westen das leisten?
Im Grunde genommen leistet sich das Washington und zirkelt genau ab, was es tut. Ich stelle fest, dass wir gewaltige Propagandamittel einsetzen, also das können wir am besten analysieren am Spiegel. Das ist ja sozusagen das Kartell- und Deep State-Leitmedium in Deutschland. So ist das aus meiner Analyse. Und hier sehen wir also lauter Lügenpropaganda gegen Russland. Da heißt es zum Beispiel, die Russen hätten also ihre Truppen an der Grenze zur Ukraine verstärkt. Das ist kompletter Unsinn. Die Truppen sind in Jelna untergebracht, die zusätzlichen Truppen. Die Zahlen sind sehr gering, das eignet sich überhaupt nicht für einen Angriff. Die Meldung darüber ist Unsinn. Da hat sich Russland in die Nähe von Belarus, von Weißrussland gebracht mit seinen zusätzlichen Truppen. Immerhin musste der Spiegel im Beitrag zugeben, dass hier tatsächlich keine großen Zahlen involviert sind. Aber die Schlagzeile bleibt hängen und das Kleingedruckte merken sich die Menschen nicht. Das erinnert mich fatal an das Verfahren im Irak. Da wurde ja auch so lange die Meldung über Irak immer direkt neben Terrormeldungen von ISIS und aus Afghanistan und sowas gestellt, bis in der Öffentlichkeit der absichtliche Eindruck entstanden ist, dass irgendwie der Irak mit Terror zu tun habe, was überhaupt nicht gestimmt hat. Da gab es 0,0 Verbindung. Wie wir wissen, gab es ja auch 0,0 Atomprogramm und auch das wurde lügenhaft an dieser Stelle einfach behauptet. Die Deutschen haben dazu geliefert und haben diesen berühmten Agenten Curveball inszeniert, der einfach nur gelogen hat. Und hinterher hatten wir dann Krokodilstränen und Vorwürfe aus Washington. Wir hätten die amerikanischen Freunde falsch informiert, was Unsinn war. Die haben uns befohlen, diesen Curveball aufzufahren. Wir haben das brav gemacht als Verbündete. Man lässt ja Washington nicht hängen, auch wenn man gegen einen Krieg gegen den Irak ist, wie die Regierung Schröder zum Beispiel. Das wollte sie aber doch nicht tun, das so weit sozusagen gedeihen lassen, diese Meinungsverschiedenheit, dass man im Geheimdienstsektor nicht mehr zusammenarbeitet. Kann Deutschland vielleicht auch gar nicht, weil wir nicht souverän sind. Aber das sind so die Hintergründe, wie diese Dinge laufen. Und sie laufen eben tatsächlich unter einem Druck, dass das zusammenbrechende amerikanische und globale Finanzsystem tatsächlich offenbar einen Krieg braucht. Das ist das Thema, über das ich seit 15 Jahren rede, um, wie soll man sagen, die Implosion seines Finanz- und Geldsystems zu verschleiern und die Bevölkerung kirre zu machen. Und das führt jetzt noch heute zu einer öffentlichen Erklärung meinerseits, dass wir eben zwei Methoden haben, um die Bevölkerung ihrer Freiheit und ihres Friedens zu berauben. Das eine sind die Aktionen gegen Russland, das andere ist die Vollendung der Corona-Diktatur in Deutschland, in der man weder diskutieren noch prozessieren kann.
Herr Hostel, Sie sagten, dass die Amerikaner einen Krieg bräuchten oder so bestimmte Kreise in den USA.
Ja.
Aber wir wissen alle, dass wenn ein Krieg ausbrechen sollte, das wird möglicherweise der letzte sein, denn mit so viel Atombomben, die beiden Länder besitzen, kann kein Mensch einfach bei einem möglichen Bombenangriff überhaupt überleben. Also die Konsequenz steht schon fest und deshalb kann man überhaupt nicht einfach glauben, dass ein solcher Krieg gewünscht wird. Aber Sie sehen, dass alles darauf hinläuft. Ja. Was wollen tatsächlich die Amerikaner?
Im Grunde geht es ja immer um Erpressung, nicht wahr? Ich erpresse dich, dass du das und das tust oder mir diese und jene Rechte einräumst und so weiter. Und ansonsten gibt es Gewalt. Und diese Erpressung funktioniert nicht mehr, weil im Prinzip Russland in der Lage ist, die Gewalt auch bis in die USA, bis an die amerikanische Haustür und in die Wohnung hineinzutragen. Und damit versuchen die USA einfach, ihre momentane Schwäche, die sich in den letzten Jahren einfach ergeben hat, zu überbrücken, indem sie ungehindert weitermachen mit ihren Druckmethoden, obwohl sie eigentlich keine Taten folgen lassen können. Das ist tatsächlich spannend und dass niemand Krieg will und er doch kommt. Er bricht ja nicht aus, Herr Schorokny. Diese Formulierung, da habe ich mächtig Respekt davor, sollten wir deshalb nicht anwenden, weil noch nie ein Krieg ausgebrochen ist, sondern er wird gemacht von Leuten, die sich von der Führung dieses Krieges etwas versprechen. Sehr selten schlittert man in unserem Informationszeitalter in Kriege hinein, obwohl wir ja diese berühmten Geschichten haben aus Russland, wo ein einzelner Wachhabender an den Überwachungsmonitoren einen Weltkrieg verhindert hat, indem er eine ihm von den Monitoren gezeigte anfliegende Rakete nicht als Angriff gewertet hat. Und das hat uns damals gerettet. Die Namen habe ich nicht mehr im Kopf, aber das kann man googeln, das gibt es alles. Und das ist tatsächlich heutzutage auch noch möglich. Und bisher wurden wir knapp durch diese Vorsicht eines Menschen vor solchen furchtbaren Konsequenzen bewahrt. Aber ansonsten gibt es irrtümlich kaum eine Möglichkeit, dass man einfach wegen schlechter Informationen nicht wüsste, was man tun sollte. Man weiß sehr genau, dass die USA in der Ukraine zunehmend Waffen lagern, dass die Ukraine dringend in die NATO will, obwohl sie weiß, dass Russland hier eine rote Linie gezogen hat. Sollte die Ukraine in die NATO gehen, wird Russland Krieg führen. Wie das aussieht, kann man sich vorstellen. Die werden dann Teile der Ukraine besetzen oder das ganze Land und werden das verhindern tatsächlich. Das könnte passieren. Und das hat Putin klar gesagt, dass er das nicht dulden wird. Und bin ich mal gespannt, inwieweit der Herr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, der die nächste Wahl vermutlich nicht überleben wird im Amt, inwieweit er tatsächlich bereit ist, sein Land einer solchen russischen Aktion auszusetzen, indem er etwas tut, was man als Ukrainer nicht wünschen kann, nämlich Zentrum eines amerikanisch-russischen Konfliktes zu werden. Das kann nur bedeuten, dass die Häuser in der Ukraine klar gefährdet sind, während die Paläste anderswo, ne, vor allen Dingen eben in Washington, ne, meinen, sie seien vollkommen sicher. Das ist so die Lage. Ein schlimmer Krieg wäre doch auch ein begrenzter, der alleine die Ukraine zerstört, weil sich die beiden großen Mächte Russland und Washington nicht einigen können und Washington wie bisher einfach nach vorne drängt. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen sehen, ob Washington die Frechheit hat, tatsächlich massenhaft Waffen in die Ukraine zu liefern und tatsächlich auch wie bisher die Beschießung des Donbass mit schweren Waffen aus dem Gebiet der Ukraine, das ist klarer Bruch des Minsker Abkommens, hier fortzusetzen. Das ist das, was in den letzten Stunden passiert ist. 120 mm Granaten, das ist ein sattes Kaliber, wurden da eingesetzt und das ist nicht lustig. Dazu auch türkische Kampfdrohnen, auch das ist interessant und an dieser Stelle auch ein weiterer Bruch des Minsker Abkommens.
Herr Hassel, wie sehen Sie die Perspektive?
Die Perspektive ist grottenschlecht. Wir kriegen eine neue Bundesregierung, die tatsächlich antirussisch ist in Teilen. Und es ist auch bei meiner Umfrage vor einigen Wochen unter Experten und Firmen. Die Firmen haben nicht geantwortet, kann man klar sagen. Die halten sich politisch vollkommen raus, verstehe ich völlig. Aber die Experten und vor allen Dingen aus berufenem Munde ist klar gewesen, dass unter einer CDU-geführten Regierung der Frieden in Europa möglicherweise sicherer gewesen wäre. Klar ist, insbesondere die kriegstreiberische ehemalige Friedenspartei, die Grünen, die ja schon den Krieg auf dem Balkan haben anzetteln müssen, sozusagen, vermutlich als Eintrittspreis für ihre Regierungsbeteiligung, die stehen nicht an, auch Russland nun zu zackerieren. Allerdings das wird dann der Grünen Partei und vermutlich Deutschland auch das Genick brechen, wenn die sich hier durchsetzen sollten. Denn ein Krieg gegen Russland ist nichts, Sie haben es korrekt geschildert, was uns eine große Überlebenshoffnung machen kann. Und hier kann ich nur sagen, habe ich in den letzten Jahren ja davor gewarnt, dass unsere oberste Klasse finanziell gesehen überall Bunker baut für sich, atomsichere Bunker. Und das war inzwischen auch im Mainstream zu lesen, auch beim Spiegel, dass also Bunkerbaufirmen gewaltige Geschäfte machen in der letzten Zeit. Und das kann doch alles, wie soll man sagen, nicht wahr sein, wenn ich das richtig bedenke. Haben wir denn wirklich vergessen, was der Zweite Weltkrieg war? Und wollen wir nun tatsächlich gegen Russland marschieren für fremde Rechnung, kann ich nur sagen. Deutschland hat weder etwas zu gewinnen, sehr viel zu verlieren, noch können wir hier auf eine Rettung des Friedens hoffen, wenn wir uns in den Konflikt begeben. Völlig absurd. Das ist nicht unser Konflikt. Schon Adolf Hitler musste sich verpflichten für seine enormen Geldlieferungen, auch insbesondere von zionistischen Banken in den USA, die ja auch die Sowjetunion finanziert haben, hier sich Lebensraum im Osten zu suchen, um dem Deep State im Westen klarzumachen, wir werden für das Verfahren beim Ersten Weltkrieg nicht am Westen Rache nehmen, wir wenden uns gegen Osten. Das war Deep State angemessen sozusagen. Das wollten die so haben. In dieser Richtung ist Hitler beraten worden, als er in Festungshaft sein Buch Mein Kampf schrieb. Und damit machte er sich zum Großempfänger von gewaltigen Zuwendungen aus dem Westen. Und das ist die Geschichte, dass ich dann eben sagte, der war ein westlicher Agent. Und auf jeden Fall kein nationalbewusster Deutscher, das war er sowieso nicht, weil er Österreicher war, aber eben auch nicht im deutschen Sinne gehandelt zu haben. Das ist die Historie. Und jetzt setzen wir das hier an dieser Stelle möglicherweise fort. Ich schreie einfach Alarm. Dieses geht ganz schief aus. Die neue Bundesregierung bietet keine Gewähr, dass sie stark genug wäre, tatsächlich solche Konfliktansinnen aus Washington zurückzuweisen.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schauten.
Ja, danke schön.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Guten Empfang.
Gesagt.
Sie hören eine alte iranische Fabel. Drei Schafe lebten in der Nähe eines Waldes in einem gemeinsamen Haus. Ein weißes, ein braunes und ein schwarzes. Sie verbrachten Tag und Nacht miteinander und trennten sich niemals, bis eines Tages dem weißen Schaf dies zu langweilig wurde. Es sagte: »Ich will mir ein eigenes Haus bauen und alleine leben.« Das braune Schaf fand die Idee nicht schlecht und erklärte, es wolle sich ebenso ein eigenes Haus bauen. Aber das schwarze Schaf riet ihnen davon ab. »Wenn wir zu dritt sind, können wir in Sicherheit leben und es geht uns gut. Warum wollt ihr unser schönes Haus verlassen? Wenn einer von uns ein Problem hat, können wir es zu dritt besser lösen und zu dritt können wir uns besser gegen einen Feind widersetzen.« Aber das weiße und braune Schaf hörten nicht auf das schwarze Schaf. Ein Mann mit einem großen Korb voller Stroh kam vorbei. Das weiße Schaf kam auf die Idee, sich ein schönes, kuscheliges Haus aus Stroh zu bauen. Es kaufte dem Mann alles Stroh ab und baute sich ein Strohhaus. Dann verabschiedete es sich von seinen Freunden und ging in sein Haus, um sich auszuruhen und das Alleinsein zu genießen. Auch das braune Schaf wollte sich bald ans Werk machen. Als es einen Mann mit einer Ladung Holz sah, kam es auf den Gedanken, sein Haus aus Holz anzufertigen. Es erwarb das Holz und baute sich ein Holzhaus. Dann ging es zum schwarzen Schaf, verabschiedete sich und eilte zum eigenen Haus, um das Alleinsein zu genießen. Das schwarze Schaf aber traf einen Mann mit Ziegelsteinen. Es kaufte ihm die Ziegelsteine ab, um sich damit ein festes Haus zu errichten. Es wurde ein schönes Haus. Doch das schwarze Schaf dachte: Schade, dass ich ohne meine Freunde darin leben muss. Es verging eine Zeit und jedes Schaf lebte für sich alleine in seinem Haus. Eines Tages aber tauchte ein großer Wolf auf. Er sah das weiße Schaf am Fenster seines Strohhauses stehen und dachte: Oh, das wird mein Abendessen sein. Er näherte sich also dem Strohhause und rief: Du schönes weißes Schaf, ich möchte dich in deinem Haus besuchen. Das Schaf aber antwortete: Nein, du darfst mein Haus nicht betreten. Da antwortete der Wolf: Nun gut, dann werde ich dein Haus fortblasen. Der Wolf holte tief Luft und begann zu blasen. Das Strohhaus war sofort zerstört und das weiße Schaf floh in den Wald. Der Wolf konnte es nicht aufstöbern, deshalb nahm er sich vor, das braune Schaf im Holzhaus zu fressen. Er rief das braune Schaf: Du schönes braunes Schaf, ich will dich besuchen. Aber das braune Schaf rief: Ich werde dich nicht in mein Haus reinlassen. Da rief der Wolf: Ich werde dein Haus zertrümmern und dich verschlingen. Schnell hatte er auch das Haus des braunen Schafes zerstört. Erschreckt flüchtete das braune Schaf in den Wald. Der Wolf suchte vergeblich nach ihm. Da wandte er sich hungrig dem Ziegelsteinhaus des schwarzen Schafes zu und rief: Ich will dich besuchen. Das schwarze Schaf aber erwiderte: Ich werde dich niemals in mein Haus reinlassen. Da versuchte der Wolf, das Haus zu zerstören, aber so sehr er auch auf die Mauer einschlug, es war sinnlos. Das Haus war unzerstörbar. Der Wolf rief wütend: »Wenn du die Tür nicht aufmachst, werde ich durch den Schornstein in dein Haus kommen.« Dann sprang er auf das Dach. Aber das schwarze Schaf hatte das bereits vorausgesehen und zuvor rasch einen großen Kessel mit Wasser auf die Feuerstelle im Kamin gestellt. Das Feuer hatte schon zu sieden begonnen. Da rief das schwarze Schaf: »Herr Wolf, komm doch ruhig durch den Schornstein. Ich warte hier auf dich.« Der Wolf zwängte sich in den Schornstein und landete prompt in den Kessel mit heißem Wasser. Er begann zu zettern und um Hilfe zu schreien, aber das schwarze Schaf legte schnell den Deckel auf und ging zu seinen Freunden. Bald kehrte das weiße, braune und schwarze Schaf gemeinsam zurück und sie lebten wieder wie früher, alle drei zusammen in einem Haus.
Unser heutiges Sprichwort lautet: Bolotares Yahi Ranginist. Hierzu die folgende Geschichte. In einem Stadtviertel gab es viele Buben, die nichts Besseres im Sinn hatten, als andere zu ärgern. Zufällig lebte dort auch ein Rabenweibchen. Es hatte Küken und konnte daher nicht in ein anderes Viertel ziehen. Seine Küken waren noch nicht Flüge. Die Lausbuben in dem Viertel mochten nicht, wenn Raben krächzten. Sie sagten, wenn ein Rabe krächzt, wird ein Unglück passieren. Aber das war natürlich Unsinn. Das Rabenweibchen tat niemandem etwas an. Aber die Lausbuben in dem Viertel hatten eigenartige Geschichte über Raben gehört und deshalb warfen sie Steine nach dem Tier. Allerdings sind Raben auch klug und so konnte sich das Rabenweibchen immer leicht vor den Steinwürfen in Sicherheit bringen. Einmal jedoch kam es nur mit einem verletzten Flügel davon. Eines der Kinder hatte mit der Schleuder auf es gezielt. Kurzum, die Kinder ließen die Mutter der Rabenküken nicht in Ruhe. Laufend dachten sie sich neue Pläne aus, um diesen schwarzen Vogel aus dem Viertel zu vertreiben oder ihm den Garaus zu machen. Als das Rabenweibchen einmal wieder die Gegend nach Nahrung für seine Küken absuchte und nichts gefunden hatte, entdeckte es auf dem Rückflug zum Nest auf dem Flachdach eines Hauses Körner. Es vergaß alle Vorsicht und hüpfte zu den Körnern herüber. Aber da sah sich die Mutter der Rabenküken plötzlich in einer Netzfalle verstrickt. Die hatten die Lausbuben des Viertels aufgestellt. Schon kamen diese kleinen Lümmel herbeigestürmt. Einer von ihnen rief aufgeregt: »Kommt, wir töten sie!« Und ein anderer meinte: »Nein, es ist besser, wenn wir ihr die Füße zusammenbinden und sie verhungern lassen.« Ein anderer Lausbub sagte: »Lasst uns dieses schwarze Tier bemalen, dann können wir es als Papagei verkaufen.« Allen gefiel diese Idee. Sie holten Farbe und begannen, den Vogel zu bemalen. Aber die Farbe hielt nicht. Unterdessen war das Rabenweibchen in Gedanken bei ihren hungrigen Küken. Es überlegte, wie es sich retten könnte und sagte zu den Kindern: »Habt ihr denn nicht gehört, dass es keine Farbe über der Farbe Schwarz gibt? Ihr könnt mein Gefieder nicht bemalen, es sei denn, ihr taucht alle gleichzeitig eure Pinsel in den Farbtopf und streicht dann über mein Gefieder.« Da fielen die Kinder auf die List des Rabenweibchens herein. Sie ließen es los und gingen alle ihre Pinsel in den Farbtopf eintauchen. Aber bevor sie sich versahen, hatte das Rabenweibchen sich schon zum Flug erhoben und war auf dem Rückflug zu seinen Küken. Das Sprichwort »Bolotaras Yahi Ranginist«, »Es gibt keine Farbe über der Farbe Schwarz«, verwendet man in einer schwierigen Situation und meint damit: Wir müssen etwas unternehmen, denn schlimmer als jetzt kann es ja gar nicht werden, egal was wir tun. Vielleicht aber wird es besser.
Hier ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es folgt nun unser Beitrag, die Erhaltung des Weltkulturerbes, Teil 5. Weiterhin gute Unterhaltung.
Das Kulturerbe verleiht uns eine Identität und manchmal dient es dazu, die Kulturunterschiede zu zeigen. Wenn das Kulturerbe vernichtet oder absichtlich zerstört wird, geht also etwas von unserer kulturellen Identität verloren. Leider werden bei den meisten Kriegen die historischen Stätten beschädigt oder völlig zerstört und werden antike Stätten ausgeraubt. Krieg ist seit eh und je eine der verheerendsten Erscheinungen für menschliche Gesellschaften und hat zur Zerstörung und Beschädigung von vielen historischen und kulturellen Stätten geführt. Zum Beispiel sind im Zweiten Weltkrieg in Europa zahlreiche historische Denkmäler und Museen zum Opfer gefallen. Aber auch in unserer Zeit sind wir Zeuge, dass Politiker aus Liebe zu ihren Interessen Kriege führen, bei denen Kulturerbe vernichtet wird. Während der bewaffneten Konflikte und der politischen Veränderungen in den letzten 10 Jahren wurde Kulturerbe ins Visier genommen, und zur Finanzierung des Krieges oder um das Selbstbewusstsein der Gegenseite zu schwächen oder ihre Identität zu nehmen, zerstört oder geplündert. Die Buddha-Statuen in Bamiyan, Afghanistan, waren einmal die höchsten Buddha-Statuen der Welt. Sie entstanden im 6. Jahrhundert nach Christus. Die größere von ihnen erreichte eine Höhe von 53 Meter. Aber die Taliban haben 2001 diese Statuen zerstört. Den Befehl dazu erließ ihr Anführer Mullah Muhammad Omar. In Syrien begegnen wir einen ähnlichen Zerstörungsakt. Dort erlitt die große Moschee von Aleppo einen erheblichen Schaden. Sie ist zwischen dem 8. bis 13. Jahrhundert nach Christus erbaut worden. Gemäß herkömmlicher Überzeugung befindet sich in dieser Moschee das Grab des Propheten Zacharias liegen. Im Jahre 2013 wurden während der Syrien-Offensive ein größerer Teil dieser Moschee und ihr berühmtes Minarett zerstört. Während militärischer Konflikte in Syrien wurde aber auch die antike Oasenstadt Palmyra schwer beschädigt, und der antike Baal-Tempel in dieser Stadt wurde ebenso zerstört. Diese historische Stätte wurde im 1. Jahrhundert nach Christus errichtet. Sie wies mehr als 1000 Säulen und mehr als 500 Grabstätten und ein römisches Aquädukt auf. Aber die IS-Terrorbande zerstörte diesen 2000-jährigen Tempel. Diese Terroristen fügten ebenso der antiken Stadt Ninive im Irak große Schäden zu. Bei Attacken auf kulturelle Stätten geht es um mehr als die Zerstörung von Baumaterial. Solche Angriffe gelten als Angriffe auf die Identität des Menschengeschlechts. Die Folgen von Krieg und bewaffneten Konflikten gehen über die sichtbaren Tragödien zur Zeit der Konflikte und des Einsatzes von Waffen hinaus. Gemäß dem Kriegsgesetz und den internationalen Menschenrechten ist jedes Eigentum, ob beweglich oder unbeweglich, welches als Teil des Kulturerbes der Menschen von Bedeutung ist, ein Kultureigentum. Etwas gilt dann als Kultureigentum, wenn es einen besonderen Wert besitzt. Gemäß den bei Kriegen geltenden Gesetzen haben die beteiligten Seiten die Pflicht, Kulturschätze zu schützen und zu achten. Laut den internationalen Menschenrechten ist es verboten, Kultureigentum anzugreifen oder es für militärische Ziele auszunutzen, es sei denn, es bestünde eine absolute militärische Notwendigkeit. Die Konfliktparteien dürfen außerdem keine Kultureigentümer und Plätze beschlagnahmen, zerstören oder schwer beschädigen, und sie müssen Diebstahl sowie Ausplünderung und Zerstörung von Kultureigentum und Kulturstätten verhindern. Selbst die zufällige Beschädigung von Kultureigentum muss verhütet werden, weil durch solche Schäden die Bevölkerung und Gesellschaft einen Teil ihrer Identität verliert. Es wurden im 20. Jahrhundert verschiedene Pakte und Konventionen zwischen Staaten geschlossen, zum Beispiel die Haager Konvention von 1954. Sie gilt als wichtigstes Dokument zum Schutz von Kulturerbe bei Konflikten. Die Haager Konvention wurde auf einer Konferenz, die seitens der UNESCO auf Einladung der holländischen Regierung in Den Haag stattfand, aufgestellt. Sie enthält zwei verschiedene Arten von Bestimmungen. Die einen gelten in Friedenszeiten und müssen von den Staaten berücksichtigt werden, und die anderen gelten in Kriegszeiten. Aber die Konvention ist vor allen Dingen für Zeiten der Kriegserklärung oder bewaffneten Konfrontation zwischen zwei oder mehreren Parteien gedacht. Gemäß Artikel 18 dieser Konvention müssen diese Bestimmungen bei bewaffneten Auseinandersetzungen von allen beachtet werden. Die Bestimmungen gemäß Artikel 19 gelten für Kriege, die keinen internationalen Charakter haben und sich in dem Land einer der Parteien ereignet. Die in den Konflikt verwickelten Parteien sind verpflichtet, diese Bestimmungen zu beachten. Außerdem hat der UN-Sicherheitsrat im Jahre 2017 die Resolution 2347 verabschiedet, in der erklärt wird, dass gezielte rechtswidrige Angriffe auf Städten und Gebäude, die dem Gottesdienst, der Erziehung, der Kunst, der Wissenschaft oder der Wohltätigkeit gewidmet sind, oder auf geschichtliche Denkmäler unter gewissen Umständen und nach dem Völkerrecht ein Kriegsverbrechen darstellen können, und dass diejenigen, die solche Angriffe begehen, vor Gericht gestellt werden müssen. Der Schutz von Kultureigentümern, CPP, gehört unzertrennbar zu dem ersten Ergänzungsprotokoll von 1977 der Genfer Konvention und des Römischen Statuts von 1998 sowie der Resolution 2347 des UN-Sicherheitsrates. Der Schutz von Kulturschätzen wird immer mehr als konventionelle internationale Gesetzesregel betrachtet und nicht nur auf ein bestimmtes Land bezogen. Gemäß diesen internationalen Vereinbarungen gilt der Angriff auf kulturelle Stätten als Kriegsverbrechen. Aber das bedeutet nicht, dass inzwischen die bewaffneten Gruppen Zerstörungen unterlassen. In den letzten Jahrzehnten haben die terroristischen und insbesondere kriegerischen Handlungen Schäden an kulturellen Stätten im Mittleren Osten und in Westafrika verursacht. An der Zerstörung von historischen Denkmälern und dem Kulturerbe in Afghanistan, Irak, Syrien und Jemen während der letzten Kriege ist abzulesen, dass die internationale Haag-Konvention nicht beachtet wurde, und es hat sich erwiesen, dass die Vereinten Nationen den Folgen von Beschädigungen und Zerstörungen des Kulturerbes der Länder eine größere Bedeutung beimessen müssen. Die Urheber und die Länder und Regierungen, welche die internationale Haager Konvention verletzten, müssen von der Völkergemeinschaft zur Rechenschaft gezogen werden. Die Bemühungen um den Schutz des Kulturerbes in Kriegszeiten ist eine Notwendigkeit. Vorschläge müssen verwirklicht werden, wie die Bildung eines internationalen Komitees für den Schutz von Kulturerbe während Kriegs- und Krisenzeiten. Der Schutz von Kultureigentümern während bewaffneter Konflikten und der Schutz und die Achtung von Kulturgütern bilden auch wegen des Wiederaufbaus der Gesellschaften nach den bewaffneten Auseinandersetzungen eine Notwendigkeit und führen in der darauffolgenden Zeit langfristig zur Wahrung der Würde der Opfer und dieser Gemeinschaften. Diese Kulturschätze können der Gesellschaft nach Ende des Krieges helfen, die Situation besser zu ertragen. Die internationale Völkergemeinschaft hat das internationale Rote Kreuz verpflichtet, Leben und Menschenwürde der Zivilisten während Kriegen und bewaffneten Konflikten zu schützen. Vor einigen Jahren hat das Rote Kreuz in Erfüllung dieser Aufgabe im Rahmen eines Projektes 17.000 Bürger von 16 verschiedenen Ländern gefragt, welche Probleme die Angriffe auf religiöse und historische Stätten und Baudenkmäler mit sich bringen. Durchschnittlich haben 72% der Befragten erklärt, dass sie solche Angriffe absolut ablehnen. Interessant war, dass es in den Ländern, die in einen Krieg verwickelt, 84% der Befragten waren, die sich auf diese Weise äußerten. Dieses Forschungsprojekt zeigt, dass die Menschen erwarten, dass historische Eigentümer geachtet und geschätzt werden. Unterdessen denken einige Regierungen und bewaffnete Gruppen in dieser Beziehung anders. Wie bei vielen anderen Angelegenheiten wie Gesundheit, Krankheitsvorbeugung und weitere müssen auch in diese Angelegenheiten alle mitarbeiten. Alle Staaten, Behörden und Verantwortlichen und sogar jeder einzelne Bürger. Es gibt die internationalen Konventionen zum Schutz des Kulturerbes während bewaffneter Auseinandersetzungen oder die Konvention zur Bekämpfung des Schmuggels mit Kulturgegenständen und die Konvention für das Weltkulturerbe. Viele Länder haben diese Vereinbarungen akzeptiert und sind Mitglieder der internationalen Gremien. Es kommt aber darauf an, dass diese Bestimmungen durchgeführt werden, sowohl im Bereich der Verhütung als auch bezüglich der Bestrafung derer, die gegen sie verstoßen. Behörden wie Interpol und internationale und nationale juristische Organe haben die Aufgabe, sich aktiv für den Schutz von Kulturerbe einzusetzen und ernsthaft und auf gerichtlichem Wege gegen die Urheber von Zerstörung von Kulturerbe vorzugehen. Wir müssen wissen, dass die absichtliche Zerstörung von Kulturerbe im internationalen Gewohnheitsrecht als Kriegsverbrechen gilt und die Auslöschung von Kultur besorgniserregende Folgen hat. Es darf nicht vergessen werden, dass heute die Zerstörung von antiken Werken und Denkmälern nicht wie in der Vergangenheit nur durch Kriege verursacht wird. Inzwischen bedrohen Terrorgruppen das Kulturerbe. Durch ihre Angriffe wollen sie die Geschichte der Menschheit zerstören, ihre Ziele erreichen und eine verzerrte Geschichte ins Leben rufen. Aber diese Gruppen zerstören nicht nur antikes Erbe, sondern sie arbeiten auch mit der Schmuggelmafia zusammen. Sie verkaufen wertvolle historische Schätze, um ihre Terroraktivitäten zu finanzieren. Im letzten Teil dieser Sendereihe werden wir noch auf den Einfluss des Schmuggels und der berühmten internationalen Auktionen auf die Zerstörung von Kulturerbe zu sprechen kommen. Thank you.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgenden Anschriften tun. IRIB Pars Today, PO Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB Pars Today Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Thank you.